Okay. Ja. In dieser Stunde schließe ich die Analyse des Problems bezüglich der doppelten Kontingenz ab. Mir geht es dabei vor allem um den Problembezug. Für die Identifikation des Problembezuges in der Systemtheorie Luhmanns ist es wichtig, dass Sie die Anlaufstation identifizieren. Luhmann hat zwei Anlaufstationen, von denen er ausgeht. Er nennt sie auch. Er variiert das dann in anderen Bearbeitungen. Das, was Parsons doppelte Kontingenz nennt und was Maturana und Varela strukturelle Kopplung nennen. Es ist hervorzuheben, dass in dem Kapitel über Kommunikation in dem Buch Soziale Systeme von 1884 die Kritik an den Begriff der Kommunikation als Übertragung von mir zu Ihnen, von Ihnen zu mir. Also Stichwort Übertragungsmetapher auch auf den Maturana und Varela zurückgeht. Das ist eine Seite am Ende des Buches. Maturana und Varela unterscheiden da Stufen struktureller Kopplung. Und Kommunikation ist eine besondere strukturelle Kopplung. Das Buch ist für Soziologen nur bedingt interessant, weil es ja um Biologie geht. Also er führt dann zum Schluss auch soziale Tiere ein, Kommunikation, menschliche Gesellschaften. Das steht aber alles in dem Forschungsprogramm der einer autopoetischen Theorie in der Biologie. Für Soziologen ist das nur sehr bedingt von Interesse. Was heißt doppelte Kontingenz bei Parsons? Eco kennt nicht die Option von Alter. Ich kenne nicht Ihre Option. Und Sie kennen nicht meine Option. Unser Handeln beziehungsweise Ihr und mein Handeln ist aber konditional davon abhängig, was ich bzw. Sie tun, erwarten und beabsichtigen. Insofern spricht Parsons, das ist in der Architektur seiner Handlungs- und Systemtheorie geht das dann auf die Austauschmedien, die Interaktionsmedien. Ein Problem, was für den Vollzug eines kommunikativen Aktes gelöst zu lösen ist. Sie können sich an Trivialitäten klar machen. Wir wollen zusammen ins Kino gehen oder zur U-Bahn-Station der Bockenheimer Warte. Das kann nur erfolgreich sein, wenn hier eine Problemlösung vorliegt. dass wir in der Menge unserer Präferenzen, die wir haben, hier eine gemeinsame Präferenz auswählen und gemeinsam an die Bockenheimer Warte gehen. Nun können Sie sich fragen, gibt es da was Parsons Unit, gibt es da ein Unit Act? Nur als Fragezeichen beantwortet das nicht. Die These von Luhmann ist nun die, dass die überlieferten Handlungstheorien dieses Problem nicht erklären können. Wir hatten darüber in der Vorlesung und auch schon in der Übung gesprochen, warum das der Fall ist, warum sie das nicht lösen können. Die Antwort auf diese Frage und auf diesen Problembezug ist, dass diese doppelte Kontingenz, die wir erleben, eine strukturbildende Relevanz hat. Und nun können Sie sich sofort fragen, ja, warum? Was ist für ein Strukturbegriff vorausgesetzt? Kantfeldstruktur kann ja ganz unterschiedliches meinen. In der Logik, Mathematik, Funktionalismus, in der Systemtheorie Luhmanns. Für Luhmann bedeutet Strukturbildung Erwartungseinschränkung. Und das heißt Selektion von Erwartungserwartungen. In Bezug auf unser Beispiel, wir gehen gemeinsam zur Luhmann-Station. Diese Kommunikation, auch Kommunikation als Handlung, kann von uns beiden realisiert werden, dadurch, dass eine bestimmte Erwartungs-Erwartungsselektion vorliegt. Das Problem ist dann, wie diese Erwartungs-Erwartungsselektion analysiert wird. Die Folgerung ist dann die, Handlungen sind zu sequenzialisieren. Zum Beispiel, wir hatten das ja wiederholt, dieses Beispiel, zwei Personen beabsichtigen durch eine für sie zu enge Tür durchzugehen. Ihre Handlungen können sie nicht als naturale Handlungseinheiten abstimmen, weil Tür zu klein ist. Ja, und sie zu breit sind oder was auch immer, sondern sie können ihre Handlungen nur sequenzialisieren. Und da haben sie dann wieder den Rückverweis auf die Strukturbildung, auf die Selektion von Erwartungserwartungen. Mama, ich bin höflich der Kommilitonin gegenüber und sage zu ihr, Frau Müller, gehen Sie doch bitte vor. Und so sequenzialisieren wir den Handlungs- und Kommunikationsablauf. Ablaufen, gehen durch die Tür, gehen zum Aufzug und so weiter. Das ja. In der Systematik ist dann diese doppelte Kontingenz auch strukturbildend für die Analyse von Kommunikation. Warum? Weil Kommunikation die Lösung von doppelter Kontingenz von Populationseinheiten technisch ausgedrückt zwischen Eco Alta Neuta voraussetzt. Jetzt kommt ein Problem hinzu. Strukturelle Kopplung. Fragt sich in der systemtheoretischen Analyse, was ist die Startbedingung? Wir hatten das auch in der Übung angesprochen. Was ist die Startbedingung? Wir können auch sagen, was ist die Nullsituation? Und hier kommt ein Erschwernis hinzu. Nämlich, die Teilnehmer sind sich selbst, sind sich undurchsichtig. Das heißt, die Teilnehmer, jeder für den anderen, sind schwarze Kästen. Sie sind sogar, könnte man hinzufügen, jeder Einzelne ist sich selbst undurchsichtig. Ich bin mir auch selbst undurchsichtig, weil ich ja nicht alle meine mentalen Zustände, in denen ich versetzt werden könnte, alle meine Überzeugungen kenne. Mir ist heute hier und jetzt unbekannt, welche Überzeugung ich morgen haben werde. Also wir würden da nicht so einen dramatischen Wandel annehmen, aber es ist nicht auszuschließen, dass sich meine Überzeugungen auch ändern. Also Undurchsichtigkeit der beteiligten Einheiten und eigene Undurchsichtigkeit. Und das oder daran erkennen wir den Problembezug. Ich weiß nicht und Sie wissen nicht, ob wir in der Rückkopplung oder in der Rückmeldung die Kommunikationsofferten annehmen. Dahinter ist dann das große Fragezeichen zu setzen. Fragen Sie, Herr Müller, ein Student, ich bin im Moment depressiv, kriegen Sie mich zur U-Bahn? Und Sie kann sagen, wissen Sie, Herr Breyer, ich bin nicht Ihr Therapeut, müssen Sie schon alleine hinkommen. Gut, dann müssen Sie sehen, wie ich alleine hinkomme. Könnte ja auch anders sein, sagt er, Herr Breyer, ist gar kein Problem, falls Sie zur U-Bahn, ja, haben Sie auch eine Fahrkarte, auch eine Option. Aber nicht zwingend. Und jetzt stellt sich die Frage, unter welcher Voraussetzung wird eine Kommunikation angenommen oder nicht angenommen? Und zwar ist immer von der Startsituation aus gesehen. Der die Antwort darauf ist nicht Eigennutz. Der Eigennutz ist nachgeordnet. Also es sind nicht utilitaristische Motive, welche jetzt die Kommunikation anwenden. Schon aus dem simplen Grund, weil utilitaristische Motive, es gibt ja diese große Diskussion zwischen, ja, Utilitarismus, Altruismus, utilitaristische Motive oder die Profilierung ist evolutionär eigentlich etwas sehr Spätes. Also ich halte diese ganze Diskussion Altruismus oder nicht. Man hat das ja dann bis in die Genetik hinein, egoistisches oder egozentrisches Gen, das ist ja alles Murks. Ja. Oder altruistisches Gen ist auch Murks. Ja. Wie wollen Sie das denn theoretisch identifizieren? Empirisch haben Sie ja immer Belege für beides. Für Altruismus und für, sag mal, egoistische Handlungen, Kommunikation. Empirisch lässt sich nicht entscheiden, weil beides vorliegt. Ja. Theoretisch lässt sich nicht entscheiden, weil es keine theoretische Systematisierung dafür gibt, sondern es ist ein bloßes Postulat, was hinzugenommen wird. Das brauchen wir jetzt aber nicht zu vertiefen. Mir ging es jetzt nur darum, dass das Motiv des Eigennusses nicht für die Lösung dieses Problems nicht etwas Primäres ist. Die Anmerkung, die man dazu nicht machen kann, die wird auch von Luhmann in diesem Kapitel notiert, dass diese Ausgangssituation, das Problem, dass der sozialen Ordnung als eine Dauerirritation der Soziologie radikalisiert. Mit diesem Ausgangspunkt haben Sie auch eine Kritik an diesem ganzen normativistischen soziologischen Quatsch, wie Sie auch in Frankfurt finden, normative Order und dergleichen mehr. Das ist ja alles Murks. Ja. Man ist sich über, ist ja ideologisch gesteuert. Ja. Warum? Kann Sie fragen. Nämlich deshalb, weil soziale Ordnung etwas Unwahrscheinliches ist. Wir haben ja rückblickend sowohl Belege für das eine wie das andere. Sie haben Belege für Genozid, Sie haben Belege für Krieg, Sie haben natürlich auch Belege für evolutionäre Schadenskompensationen, Beispiel Wohlfahrtsstaat und seine Veränderungen, haben für beides Belege. Das ist ja auch das große Problem humanistischer Sozialphilosophien. Wie erklären Sie Genozid? Das ist schon ein Ende des Geländes. Da müssen sich irgendwas zusammenreimen. Also, soziale Ordnung ist eher etwas evolutionär Unwahrscheinliches. Und natürlich ein zentrales Bezugsproblem der Systembildung. Alle sozialen Systeme, die haben eine gewisse unwahrscheinliche Ordnung zu etablieren. Und die Frage ist, wie gelingt Ihnen das? Das lassen wir jetzt aber mal offen. Die überraschende Frage ist jetzt auf unserer Ausgangssituation: Warum löst sich das Problem der doppelten Kontingenz von selbst? Also wir sind in dem Problembezug konfrontiert, ja, es gibt ja gar keine Lösung. Wie soll das gelöst werden? Es sei denn, es stellt sich zufällig ein. Und jetzt die weitere Überraschung. Warum löst sich das Problem von selbst? Luhmann beantwortet das durch einen selbstreferenziellen Zirkel und die Erwartungsselektion und Projektion, dass er davon ausgeht, der selbstreferenzielle Zirkel ist zwar instabil, aber er ist eine Auslösebedingung. Und was ist der selbstreferenzielle Zirkel? Ich tue, was du sie ihr möchtest, wenn du sie ihr tust, was ich möchte. Ich tue, was du möchtest, wenn du tust, was ich möchte. Ja. Also das ist etwa so eine Regel. Sagen, ja, dann könnte das klappen. Ja. Denken Sie immer, ich möchte, dass Sie mich in meiner Depression zur U-Bahn begleiten. Und sagt, ja, das mache ich. Sagen Sie, ja, dass ich tue, was du sie möchtest, wenn sie jetzt mich dann das nächste Mal noch zu einem Kaffee einladen. Irgendwas, egal was. Ja. Vielleicht ist das der Ursprung der Korruption. Warum Korruption so was Normales in der Welt ist. Ja. Es gibt kein soziales System ohne Korruption. Mag die nur so klein anfangen. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Also der selbstreferenzielle Zirkel ist instabil. Aber das ist hinreichend dafür, vielleicht nicht notwendig, aber hinreichend, damit ein soziales System sich bildet, an dem zwei Systeme mit eigenen selektiven Umwelten angeschlossen werden können, beziehungsweise beteiligt sein können. Und das ist auch gut nachvollziehbar. Ja? Wenn das funktioniert, dann haben wir ein Kommunikation- oder ein Handlungssystem, wir haben ein soziales System, ein Kommunikationssystem, also ein soziales System, unabhängig wie groß das ist, bei höheren Größen müssen andere Regularien vorhanden sein. Aber die Eigenselektion der beiden, die sind der beiden Beteiligten, sind aneinander anschließbar. Also bei mir also an die U-Bahn gebracht zu werden und für Sie zum Kaffee eingeladen zu werden. Und nun kommt die interessante These dazu. Das löst die Selbstbeobachtung des Kommunikationssystems aus und der Aufbau von neuen Strukturen, die sich in der Zeitdimension verstärken und beschleunigen kann. Also wenn Sie jetzt wieder, wir hatten ja immer den Problembezug der Zeitdimension, wenn Sie das jetzt einbeziehen, wir haben diese Problemlösung. Diese Problemlösung ist reproduzierbar. Sie könnten das ja auch sogar bei anderen ausprobieren. Also in dem Fall nicht nur bei mir, als einer Realisierung einer Statusfunktion, sondern auch bei anderen Hochschullehrern oder bei Freunden oder bei ihrer Lebenspartner, Frau, was auch immer, was da so rumspringt in ihrer Umwelt. Sie können die Kommunikation unter diesem Gesichtspunkt beobachten und es können neue Erwartungen, Selektion gleich Strukturen in diesem Fall aufgebaut und immer wieder überprüft werden. Es ist dann eine empirische Frage, ob sich das auch das nächste Mal, also in der Zeitdimension, bewährt oder nicht. Was wichtig ist, dass dadurch das Problem der doppelten Kontingenz nicht gelöst wird. Das bleibt immer weiter bestehen. Es tritt aber in die Latenz, wie man das sagt. Und die jeweilige Problemlösung kann als eine Regularität ausprobiert werden. Und nun kommt der entscheidende Punkt. Systematisch für die gesamte Theorie. Ich denke, das ist wichtig, dass Sie zumindest das registrieren. Luhmann neigt dann etwas dazu, das mit naturwissenschaftlichen Begriffen zu, wie nennt man das, sagen wir mal, etikettieren. Ja? Er nennt das zum Beispiel Autokatalyse, das ist ein Begriff aus der Chemie. Er versteht das nicht als Metapher, sondern als ein emergentes Niveau, was dadurch. Wir haben eine, es hat sich etwas in der Welt verändert, wenn wir das Problem der doppelten Kontingenz einmal gelöst haben. Was hat sich verändert? Wir haben eine Problemlösung, die wir ausprobieren können. Und nun kommt der entscheidende theoretische Punkt. Das ist kein natürliches Wachstum. Wenn wir mehrere solcher Problemlösungen haben, da wächst dann nichts wie die Champignons auf der Wiese nach dem Regen, was auch immer. Ja? Es fallen auch nicht die Blätter von den Bäumen oder irgendetwas. Es ist kein natürliches Wachstum, wie Sie das biologisch auch erklären, ist ja egal. Bei der Biologie ist ja auch das natürliche Wachstum ein Oberflächenphänomen. Und es ist keine a priori Annahme. Es gibt in der soziologischen Theorie Gesellschaft als a priori von dem Adler vom Ersten Weltkrieg oder so kurz danach, ja. Und kantianisch inspirierte Sozialtheorie oder sozialsoziologische Theorie hatte. Das auch nicht. Und das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen. Es wächst ja da nichts, also im quasi natürlichen Sinne. Und wir haben auch keine a priori Annahme, weil wir ja nicht wissen, ob wir erfolgreich sind. Wir haben eine a priori Annahme höchstens also in dem Sinne, dass wir sagen, wir setzen das mal voraus, ungeprüft voraus in der nächsten Situation und probieren das mal aus. Aber das ist sicherlich kein kantisches a priori. Brauchen wir auch nicht zu vertiefen. Mir ist es wichtig, dass ich zumindest den Problembezug, wie er dort Sozialsystembildung untersucht, unter diesen Voraussetzungen. Strukturelle Kopplung, das habe ich jetzt nicht in die Tiefe betrachtet, und doppelte Kontingenz, wie er das untersucht. Vielleicht kommen wir in der Übung nochmal auf das strukturelle Kopplung zurück, kurz. Ja. Es hängen da bestimmte Probleme drin, die Sie erst im Fortgang, sagen wir mal, in Ruhe bearbeiten können. Nur zum Schluss ein Folgeproblem daraus. Das ist das ein Thema, was ich, man hat ja in den 60er Jahren ein Buch über Vertrauen geschrieben. Diesen Problembezug hat er eigentlich beibehalten, wenn auch immer in etwas anderen Systematisierungen. Aber wir können uns das klar machen an dem Problem der Lösung von doppelter Kontingenz. Was leistet Vertrauen? Vertrauen hat die größere Reichweite an der Abschirmung von Erwartungen und Einwilligungen als Misstrauen. Wenn wir uns vertrauen, muss ich sie nicht andauernd prüfen. Ja, lügt er jetzt, ist er unaufrichtig und sie mich und vice versa. Ja. Das heißt, und Vertrauen kann es nur geben, da ich ja nicht alles überprüfen kann. Wenn es einen Vertrauensüberschuss gibt, das heißt, ich vertraue ihnen immer mehr in der Startbedingung, als ich an Belegen habe. Vielleicht wollen sie ja mogeln, ja, Teilnahme manipuliert oder so etwas. Ja, ich sage das jetzt gar nicht in einem moralisierten Sinn. Ja. Die Reichweite ist immer größer der Interessensverfolgung, der Kommunikation, als wenn ich Misstrauen habe. Das ist jetzt das Problem, was ich aus dieser doppelten Kontingenz und der Reproduktion der Problemlösung ergibt. Misstrauen ist ist am stärksten einschränkend in unserer Kommunikation. Wenn wir uns alle misstrauen, dann sind wir Kommunikation tief eingeschränkt. Aber jetzt kommt der Punkt, warum auch Misstrauen eine Option sein kann. Ja. Auch wenn wir uns misstrauen, ist vielleicht sogar der interessantere Fall, als wenn wir uns vertrauen. Also können Sie jetzt systemrechtlich sagen, Sinnselektion des Vertrauens, Sinnselektion des Misstrauens. Ja. Aber warum ist das Misstrauen der interessantere Fall? Was meinen Sie zum Schluss? Wir haben Vertrauen, wir haben Misstrauen. Warum ist Misstrauen der interessantere Fall? Nicht unbedingt der glücklichste, ja, aber warum ist der interessantere? Haben Sie eine Idee? Man kommt so ohne weiteres unter anderem nicht drauf. Ich bin, als ich dem zum ersten Mal konfrontiert war, ich bin auch nicht drauf gekommen. Die Antwort ist eigentlich einfach. Wenn Misstrauen vorliegt, dann lassen wir uns auf Risiko ein. Und man hat negative Sanktionen zur Verfügung. Insofern muss Misstrauen keine, also immer von der Startbedingung aus gesehen, nicht vom Ergebnis aus gesehen, von der Startbedingung aus gesehen, nicht, vielleicht ist der Normalfall sogar Misstrauen. Also haben wir uns auf Risiko einzulassen. Vielleicht haben wir auch Sanktionen zur Verfügung, wie eine schlechtere Note oder so etwas, wenn Sie mich bemogeln. Und durch die Risikostrategie kann ich natürlich, sofern das klappt, auch erfolgreicher sein. Insofern, das ist natürlich vor allem für die moderne Gesellschaft, für die Gegenwartsgesellschaft, Soziologie der Gegenwartsgesellschaft ganz zentral, sich einlassen auf Risiko. Komme zum Schluss. Was ist die Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr? Es gab ja die Diskussion, Risikogesellschaft, zweite Hälfte der 80er Jahre, ist dann heute ein bisschen abgeklungen, aber der Problembezug war nach wie vor interessant. Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr. Machen wir es kurz, ganz simpel. Risiken führe ich herbei. Zum Beispiel durch Spekulationen am Aktienmarkt. Führe ich selbst herbei. In Gefahren begebe ich mich. Das Risiko, das ich eingehe, kann natürlich eine Gefahr sein für einen anderen. Wenn ich mich verspekuliere an der Börse, sind unter Umständen auch andere davon betroffen. Meine Frau, meine Kinder, meine Kollegen, weil die Firma, bei Kroka zum Beispiel, wenn die sich verspekuliert, sind auch andere betroffen. Aktienbesitzer oder was auch immer. Also Risiko und Gefahr. Wir haben also zwei Grundsituationen, jetzt bezogen auf das Folgeproblem der Lösung des Problems der doppelten Kontingenz, Problem des Vertrauens, Problem des Risikos in einem nicht moralisierenden Sinne. Und die Ergebnisse dieser Strategien fallen selbst in die Zeit. Und die Zeitdimension hat immer zu berücksichtigen gegenwärtige Zukunft und zukünftige Gegenwart. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit der Differenz sehr klein oder unendlich klein ist. Das ist, ich weiß nicht, was morgen am Aktienmarkt passiert. Zum Beispiel. Was ganz Unerwartetes. Das ist jetzt schon eine hochkomplexe Respezifikation des Problems, wie wird diese doppelte Kontingenz bearbeitet und was hat das für Folgeprobleme dann für den Begriff oder die Analyse der sozialen Ordnung. Ja, in diesem Sinne, ja, was fällt mir ein zum Schluss, letzte Vorlesung? Es gibt einen sehr schönen Satz, den ich gelegentlich mal kommuniziert habe in der letzten Stunde von Weihnachten. Der ist von dem Ernst Bloch, ein bisschen obskurer Philosoph. Der Satz ist aber ganz schön. Der sagt, Advent, das ist das ganze Jahr. In diesem Sinne, wir disponieren dann noch um. Ich mähle ihn wegen der Anfangszeiten.